Ich wünsche uns allen für diese Predigt ein offenes Herz, wie ich das eben schon am Anfang gebetet habe, und dass für jeden etwas dabei ist. Und das kann ein Wort sein, das Freude auslöst und er sagt, schön, dass ich hier auf dieser Welt bin, gut, dass ich an Gott glaube und so geht ihr da raus. Es kann was Trauriges sein, wo er sagt, okay, da stimmt was in meinem Leben nicht, da muss ich mal ran, ich muss mich korrigieren lassen. Es kann auch einfach sein, dass ihr heute wächst im Glauben und sagt, okay, da habe ich jetzt eine Antwort gefunden auf die Frage, die ich hatte. In den Zweifeln, die ich steckte, hat Gott mir geantwortet. Und dafür sind wir hier, um einfach was von Gott aufs Herz gelegt zu bekommen. Und schön, dass ihr euch alle dafür die Zeit nehmt und ihr auch vor dem Bildschirm mit dabei seid. Möge Gott diese Predigt, sein Wort segnen und euch durch seinen Heiligen Geist direkt ansprechen. Amen. Ich fange jetzt aber mit etwas Unchristlichem an, einem Witz. Vielleicht ist doch christlich, aber nicht der. Doch, nein. In der Schule fragt die Lehrerin, Klein Fritzchen, was hast du wieder angestellt? Klein Fritzchen antwortet, gar nichts. Auch nach wiederholter Nachfrage leugnet Klein Fritzchen alles. Da zieht die Lehrerin Gott zu Hilfe und sagt, Klein Fritzchen, von mir kannst du das verheimlichen, aber Gott sieht alles. Darauf antwortet Klein Fritzchen, das mag sein. Aber Gott petzt nicht. Lassen wir das mal stehen, Gott petzt nicht. Aber das ist so manchmal das, wie wir Gott benutzen. Der liebe Gott sieht alles. Ist ja schon mal spannend, dass so ein bisschen Liebe noch übrig geblieben ist. Aber eigentlich wollen wir doch damit sagen, Vorsicht, mein Lieber, Gott sieht alles und du kriegst deine Strafe für das, was du hier tust. Und wenn du lügst, dann weiß das Gott und es hat Konsequenzen für dich. Straft Gott uns höchstpersönlich manchmal im Leben? Kann das sein, wenn ich etwas Schlechtes tue, denke oder sage, wenn ich auf fromm gesagt sündige? Straft mich Gott? Das Sprichwort kennt ihr, glaube ich, alle. Ne? Kleine Sünden straft der liebe Gott. Straft er sofort. Das ist hängen geblieben. Das ist hängen geblieben und das hat sich sogar bei uns leider eingeprägt. In unsere Herzen und auch im Glauben. Und auch heute im Predigtext macht es den Anschein, dass Gott uns bestraft für etwas, was wir getan haben. Wir haben es eben im Predigtext gehört. Gott hat sich einen kleinen Augenblick von seinem Volk abgewandt. Oh Schreck, hoffentlich passiert mir das nicht im Leben, dass Gott sich von mir abwendet. Und wenn da bei Jesaja im Kapitel 54 steht, ein kleiner Augenblick, dann sind da 70 Jahre mit gemeint. Damit sind gemeint 70 Jahre, die das Volk Israel in babylonischer Gefangenschaft verbringen musste, deportiert wurde nach Babylon und dort 70 Jahre leben musste in Gefangenschaft. Und das nennt Gott hier einen kleinen Augenblick. Hoffentlich macht Gott das nicht mit uns. Mit mir, denke ich mir. Aber ich glaube, dass wir alle dieses Gefühl kennen. Dieses Gefühl, was sagt, Gott hat mich allein gelassen. Ich spüre Gott nicht mehr in meinem Leben. Oder eben dieses Gefühl, was wir eben schon hatten, Gott bestraft mich. Das ist die gerechte Strafe für das, was ich getan habe. Das fühlt sich manchmal so an, oder? Auch, dass Gott mich allein gelassen hat, so wie er das hier über Israel sagt, das fühlt sich manchmal so an, oder? Jesaja 54, die Verse 7 bis 10 sind große Bibelstellen. Vier riesengroße Bibelverse, die wir gar nicht so kennen. Wieso sind die groß? Weil Gott etwas verspricht. Weil Gott etwas garantiert. Und wenn Gott sowas tut, dann sollten wir alle zuhören, denn was Gott verspricht und was er garantiert, das hält er auch zu 100%. Und deswegen sollten wir diese Versprechen Gottes kennen. Zuerst die schlechte Nachricht. Ja, Gott hat das Volk Israel mit der babylonischen Gefangenschaft bestraft. So sagt es die Bibel. Aber die gute Nachricht erst einmal ist, wie nicht nur Kinder sagen, Gott hat nicht angefangen. Israel war schuld. Die sind schuld, sagt Gott. Ich war nicht der Auslöser. In Jesaja Kapitel 50, also vier Kapitel vor unserem Predigttext, geht es um Trennung, um Scheidebrief zwischen Gott und dem Volk Israel, das er gerne als Braut beschreibt. Er möchte die Scheidung, er möchte die Trennung, weil Israel sich nicht um ihn kümmert. Sie kümmern sich nicht um Gott, leben vor sich hin, tun Dinge, die ihm nicht gefallen und sprechen nicht zu ihm, beten nicht zu ihm. Und dann redet Gott von Trennung und Scheidebrief. Ich lese uns das mal vor, Kapitel 50, die Verse 1 bis 3. Die Schuld liegt beim Volk, heißt die Überschrift. So spricht der Herr, wo ist der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie entlassen hätte? Oder wer ist mein Gläubiger, dem ich euch verkauft hätte? Siehe, ihr seid um eurer Sünden willen verkauft und eure Mutter ist um eurer Abtrünnigkeit willen entlassen. Warum kam ich und niemand war da? Warum rief ich und niemand antwortete? Ist mein Arm denn zu kurz, dass er nicht erlösen kann? Oder habe ich keine Kraft zu erretten? Siehe, mit meinem Schelten mache ich das Meer trocken und die Wasserströme zur Wüste, dass ihr Fische vor Mangel an Wasser stinken, dass die Fische vor Mangel an Wasser stinken und vor Durst sterben. Ich kleide den Himmel mit Dunkel und hülle ihn in Trauer. Das Volk Israel hat sich nicht gekümmert. Gott hat angeklopft, keiner hat aufgemacht. Gott hat was gesagt, keiner hat zugehört. Muss ich auch wieder sagen, oh weia, da erkenne ich mich auch wieder. Wir fragen uns ja oft immer, wo ist Gott? Wo bist du? Wieso sprichst du nicht zu uns? Und habt ihr schon mal drüber nachgedacht, dass Gott genau dasselbe auch zu dir sagt, ganz persönlich? Warum kam ich zu dir und du warst nicht da? Warum rief ich und du hast mir nicht geantwortet? Im Psalm heißt es ja immer, Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Gott sagt dasselbe auch zu dir. Wieso hast du mich verlassen? Ich war doch da, ich bin da, ich klopfe an, ich rede zu dir. Wieso interessierst du dich nicht für mich? Für wie viele Menschen gilt das weltweit? Ihr seid heute hier, auch vor dem Bildschirm, weil ihr geantwortet habt. Und wenn ihr mal darüber nachgedacht habt, über Gott und Jesus, den Heiligen Geist, wir haben ihn erfahren, wir spüren, er ist da. Der eine hat schon ganz viel Erfahrung, der andere steht vielleicht gerade am Anfang. Aber ich mache mir Gedanken und frage mich, wie oft habe ich Gott in meinem vergangenen Leben überhört? Ich habe ihn gehört, ja, aber wie oft habe ich ihn überhört? Wie oft habe ich ihn nicht gehört? Und wie oft habe ich gar nicht erkannt, dass mich Gott gerettet hat? Wie oft gab es kleine, große Situationen, die eigentlich schiefgegangen wären, sind sie aber nicht und wir haben es gar nicht gemerkt. Ich habe es gar nicht gemerkt. Gott hat viel mehr in deinem Leben getan, als du weißt. Sag ihm Danke dafür. Gott hat viel mehr versucht, mit dir zu reden, als du wahrgenommen hast. Konsequenz ist, sei einfach bereit zu hören, aufmerksam zu sein, genau hinzuschauen. Die gute Nachricht, und die ist richtig gut, Gott ist nicht grundsätzlich ein strafender Gott. Auch schon im Alten Testament. Strafe hat Gott nie Freude gemacht. Wenn er sowas tut wie mit Israel, dann blutet ihm auf Deutsch gesagt das Herz. Der Himmel wird dunkel gekleidet, hat er gesagt, vor Trauer, weil er das nicht möchte. Strafe war im Alten Testament immer die Reaktion Gottes darauf, dass er nicht beachtet wurde. Darauf, dass Menschen bewusst gegen Gottes Willen und Gebote gelebt haben. Dann ist doch die Konsequenz, ich achte auf Gott. Ich passe auf. Ich versuche mich an seine Gebote zu halten und wenn ich es nicht hinkriege, sorge ich dafür, dass ich zu ihm komme und um Vergebung bitte. Aber dieser strafende Gott, der steckt in uns drin. Vielleicht durch diesen erhobenen Finger aus Kindesbeinen. Vielleicht, weil wir alttestamentliche Geschichten im Kopf haben, die hart waren, die 10 Plagen, die Spaltung des Wassers und wo dann alle danach ertrunken sind. Es ist manchmal in uns drin, dass Gott straft. Luther ist damit nicht zurechtgekommen. Er ist verzweifelt an dem strafenden Gott, weil er das Gefühl hatte, ich kann ihm nicht gerecht werden. Ich habe Angst vor diesem Gott. Was wollen wir denn erreichen, wenn wir sagen, du weißt ja, der liebe Gott sieht alles? Das soll doch Angst auslösen. Eigentlich ist der Spruch ziemlich gut. Wenn ihr Gott kennt und Jesus, und einer sagt zu dir, du weißt ja, der liebe Gott sieht alles, dann kannst du sagen, boah, toll. Das ist gut zu wissen. Keine Angst, kein erhobener Zeigefinger, sondern einfach das Gefühl, hey, das heißt doch, Gott ist immer bei mir. Gott hat mich immer im Auge. Und wenn mir etwas gerade zustößt, mir es nicht gut geht, dann kann ich doch einfach sagen, Gott, du weißt ja, wie es mir gerade geht, hilf mir bitte. Kein großes Palaver, kein großes Erklären der Situation, warum es mir gerade schlecht geht, sondern ich kann sagen, Gott, du kennst mich, du kennst mein Herz, du kennst die Situation, in der ich gerade bin, am Arbeitsplatz, zu Hause, im Krankenhaus, beim Arzt, unterwegs, bei Rewe, Aldi, wo du auch bist, Gott ist dabei. Erschreckend für den, der diesen erhobenen Zeigefinger Gott im Herzen hat. Aber schön für den, der verstanden hat, was Gott durch Jesus am Kreuz getan hat. Dann ist das das tollste Gefühl überhaupt. Gott ist bei mir. Er sieht alles, er ist bei mir, lässt mich nicht alleine. Ich kann ihm gar nicht entfliehen und ihm nicht entkommen. Es geht nicht. Kein Loch der Welt ist so tief, dass Gott nicht da drin ist. Und nichts ist im Himmel so hoch, dass Gott nicht mit dabei wäre. Und das ist für den, der verstanden hat, was Gott durch Jesus getan hat für uns, einfach Freude. Gott ist immer bei dir, du kriegst ihn nicht los. Trotzdem haben viele Menschen, selbst die, die Jesus kennen, dieses Gefühl. Warum bleibt Gott fern? Warum fühle ich ihn nicht? Oder noch schlimmer, du hast ihn gefühlt und fühlst ihn jetzt nicht. Und du fragst dich, warum ist das so? Ich kenne doch Gott. Ich habe ihn erfahren, ich habe ihn erlebt. Und wieso jetzt nicht mehr? Warum bestraft mich Gott? Habe ich etwas Schlimmes getan? Ich habe das Gefühl, Gott bestraft mich, weil es nicht im Leben so läuft, wie ich mir das erträumt und erwünscht habe. Das ist Gottes gerechte Strafe für das, was ich getan habe. Ja, wenn ich auf meine Sünden gucke, dann muss ich sagen, ja, Gott hat allen Grund, mich zu strafen. Und das muss es sein. Warum es mir gerade so schlecht geht, warum ich krank bin, warum ich die Krebsdiagnose gekriegt habe. Gott bestraft mich. Ist Gott wie ein Polizist, der ständig Strafzettel verteilt und Strafe, wenn wir etwas falsch gemacht haben? Und dann kommt es zu diesem riesengroßen Versprechen. Und wenn ihr jetzt irgendwo hängen geblieben seid bei der Strafe Gottes und dass er mich allein lässt, streicht das und hört zu. Das sind die Verse 9 und 10 unseres Predigtextes. Gott sagt, ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will, tadeln. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel fallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmen. Gott wird das nicht mehr machen. Gott wird sich nie mehr von Israel abwenden, dass er sie alleine lässt. Auch nicht eine kurze Zeit. Und das Schöne ist, dass auch die Versprechen des Alten Testamentes für uns Christen gelten. Paulus sagt im Römer Kapitel 11, dass wir uns das vorstellen müssen, dass wenn wir Ja zu Jesus sagen, zu dem Sohn Gottes, wir eingepfropft werden in den Baum, der Israel heißt, und dann dazugehören und von der Wurzel unsere Kraft kriegen. Und deswegen, auch wenn das hier für das Volk Israel gemeint ist, dieses Versprechen, gilt das auch für uns. Jesus sagt doch das Gleiche. Matthäus 28, Vers 20. Ihr wisst vielleicht, was da steht. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn Jesus dir das verspricht, wie kann es dann sein, dass du denkst und fühlst, dass er nicht bei dir ist? Jesus verspricht es. Und dann kommt das Gefühl, und das kennen wir Christen, Gott ist gerade nicht da, hat mich allein gelassen, hört mich nicht, hört mein Gebet nicht, das geht nur bis zur Zimmerdecke. Aber wenn Jesus das hier verspricht, siehe, ich bin bei euch, und das kannst du auch persönlich nehmen, siehe, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende, dann heißt das, er ist bei dir. Und das kann nur heißen, dein Gefühl lügt dich an. Dein Gefühl lügt. Weil Jesus hat es versprochen, Jesus hält es hundertprozentig. Also kannst du dir sicher sein. Auch wenn dein Herz und dein Verstand dir sagt, Jesus ist nicht da. Der mag mich nicht, der liebt mich nicht, der ist weg. Ich bin alleine. Dann kannst du sagen, wenn du diesen Vers kennst aus Matthäus 28, Vers 20, kannst du sagen, nö, du lügst. Jesus ist bei mir. Das ist so ein innerer Kampf, den wir Christen manchmal kämpfen müssen. Weil es gibt unsere eigenen Gefühle, die uns das einreden wollen. Es gibt die bösen Mächte, die uns das einreden wollen. Es gibt Menschen, die uns das einreden wollen. Jesus hat dich verlassen, weil du gelogen hast. Jesus hat dich verlassen, weil du nicht oft genug in Gottesdienst gehst. Jesus hat dich verlassen, weil du nicht ordentlich deine stille Zeit machst und jeden Morgen eine Stunde in der Bibel liest. Deswegen hat Jesus dich verlassen. Und was sagst du dann? Nein. Ich habe ja gesagt zu Jesus, ich stehe unter Jesu Versprechen. Er ist bei mir alle Tage bis an der Weltende. Und dann ist Jesus bei mir. Wenn die Welt zu Ende geht, steht Jesus vor mir und dann weiß ich und sehe ich, er ist bei mir. Lass dich von deinem Gefühl niemals täuschen. Glauben ist keine Gefühlssache. Dein Ja zu Jesus ist eine Entscheidung. Und du kriegst die Garantien und Versprechen, die Gott uns gibt in der Bibel, im Alten Testament und im Neuen Testament, weil wir dazugehören, auch zum Volk Israel, wie Paulus es sagt. Also, du bist niemals alleine. Diese Frage, da gibt es keine Alternative. Du bist niemals alleine. Jesus ist bei dir. Schwieriger bei der Frage, straft mich Gott? Grundsätzlich gilt, straft mich Gott? Ja, zu 100%. Aber zu 99,9% nicht sofort. Gott straft mich. Das sagt die Bibel. Gottes Plan ist, dass die Strafe aufgeschoben wird, nicht sofort ausgeführt wird, bis zum jüngsten Gericht. Und der nicht kleine und große Sünden sofort straft. Sonst wäre Putin schon weg. Und sonst wären wir auch schon weg. Das muss uns klar sein. Deswegen kann es nur so sein, dass Gott seine Strafe aufgeschoben hat auf die Zeit des jüngsten Gerichtes, wenn die Welt zu Ende geht tatsächlich, wir alle vor ihm stehen, alle Toten auferstehen und wir Rechenschaft über jedes Wort, jede Tat, jeden Gedanken geben müssen, den wir gedacht haben. So steht es in Offenbarung 20, Kapitel 20, Vers 12. Dort steht, und ich sah die Toten, beide, groß und klein, stehen vor Gott. Und die Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Straft mich Gott? Zu 100% nein, wenn ich an Jesus glaube. Und das müssen wir wissen. Weil aufgrund dessen kann ich eine Entscheidung treffen. Ich weiß, Gott straft mich zu 100%, um dieses Gericht kommt keiner drum rum. Aber Gott verspricht, wenn ich an Jesus glaube, straft er mich zu 100% nicht. Ich bin frei, keine Angst mehr haben. Jüngste Gericht, da lache ich doch. Gott sieht mich, ha, super. Dann wandelt sich automatisch die Angst, der erhobene Zeigefinger, den die Menschen irgendwo geschaffen haben, gegen Gott zur Freude. Glaubst du an Jesus Christus, wirst du nicht mehr bestraft. Glaubst du nicht an Jesus Christus, wirst du zu 100% bestraft. Das muss uns klar sein und aufgrund dessen kann man eine Entscheidung treffen. Möchte ich bestraft werden? Ich nicht. Möchte ich frei sein und ewiges Leben im Paradies haben, wie versprochen? Möchte ich vor Gericht einfach gehen und meinen Namen hören, Marc Gommlich, und sagen, hier, da geht's raus, du bist frei, danke. Das wäre super, aber wenn ich da stehen würde und die Akten wären aufgetan und ab meiner Kindheit ab wird alles vorgelesen, was ich getan, gedacht und gesagt habe, was gegen Gottes Gebot verstoßen hat, da stehst du mit runtergelassenen Hosen und schämst dich in den Boden und das dauert ja. wenn alles vorgelesen ist von meinem Leben. Und dann möchte ich lieber dabei sein und sagen, hier, ich glaube an Jesus Christus, und die sagen, der Richter, danke, durchgehen. Viel schöner. Wer da noch nicht zu weiß und sich noch nicht entschieden hat, der möge aufgrund dessen mal nachdenken darüber. Will ich bestraft werden oder nicht? Gott ist gerecht, ja. Aber Gott ist gerecht heißt eben auch, dass er nichts unter den Teppich kehrt, sondern alles rauskommt. Und deswegen hat er die Möglichkeit geschaffen, durch Jesus, dass wir durch Jesus noch eine Weste bekommen. Kolosser 2, 13 bis 14, die Stelle dazu. Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht und uns alle Sünden vergeben. Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat. Steht da so drin, so richtig bildlich, kann man sich vorstellen. In den Filmen in Hollywood wäre das so eine geschwärzte Akte. Ah, schwärzte Akte. Ah, Mark Gomlich, oh, ist ja alles durchgestrichen, ist ja alles geschwärzt, ist ja alles weg, alles clean, ist ja nichts drin. Muss wohl Jesus gewesen sein. Schieb die Entscheidung nicht zu lange auf. Gott straft dich nicht, wenn du an Jesus Christus glaubst. Und dann wird es schwieriger. Manchmal fühlt sich das so an. Kann es sein, dass es nicht Strafe ist, sondern dass Gott mir irgendwie etwas sagen möchte, mir irgendwas mitteilen möchte, mich irgendwie korrigieren möchte, mich in eine Richtung erziehen möchte? Strafe, nein. Was könnte das sein? Offenbarung 3, Vers 19. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Oder Psalm 23 von eben. Dein Stecken und Stab trösten mich. Das ist nicht so ein Plausch-Frotti-Stab, der ganz schön kuschelig ist. So ein Hirtenstab tut weh. Da wird das Schaf in die richtige Richtung gelenkt. Aber nicht, weil der Hirte Spaß daran hat, zumindest nicht der Gute. Sondern weil der Hirte möchte, dass ich nicht in den Abgrund laufe, dass ich zum guten Wasser komme, zur frischen Wiese und dass meine Seele erquickt ist. Darum wendet Gott auch mal Stecken und Stab an. Und dieser Bogen darum beim Hirtenstab hat seinen Sinn. Damit kann man nämlich super dem Schaf die Beine wegziehen, dass er mal den Boden verliert unter den Füßen. Aber nur, damit der Hirte ihm was Gutes tun kann. Scheren, Medikamente spritzen und so weiter. Also Gott, sagt die Bibel, weist zurecht, züchtigt, aber nicht als Strafe, sondern weil er Gutes mit dir vorhat und dich zum Leben führen möchte. Das wollen wir manchmal nicht hören, weil wir eben doch immer an den lieben Gott denken. Das ist das andere, was sie eingepflanzt hat bei uns. Der strafende Gott und der liebe Gott, der alte Opa auf dem Thron, der doch nicht irgendwie sowas machen kann wie erziehen, zurechtweisen, züchtigen. Doch, das ist der Allmächtige, der uns Gutes tun möchte. Und das heißt manchmal eben auch, uns mal die Beine wegziehen, aber nur, damit wir leben können. Nicht aus irgendwelchen anderen Motiven, um uns zu strafen, um sich zu rächen an uns für das, was wir getan haben. Nein, züchtigen und zurechtweisen, damit du am Ende die Krone des Lebens haben kannst, damit du leben kannst. Und dann gibt es natürlich auch, wenn man das Gefühl hat, Gott straft mich, das muss, mal auf das eigene Leben zu schauen. Halte ich mich an die Gebote Gottes oder nicht? Wenn ich die ganze Zeit nur lüge oder ständig die Ehe breche, dann habe ich es mir doch selber eingebrockt, wenn mein Leben den Bach runtergeht. Da bin ich doch selber schuld. Da kann Gott nichts dafür. Da kann auch nicht mal der Teufel was dafür. Ich habe entschieden, mich nicht an die Gebote Gottes zu halten. Und das heißt doch, wenn die Gebote Gottes zum Leben führen, und ich halte mich nicht daran, dass ich selbst dafür verantwortlich bin, wenn mein Leben zum Abgrund hinführt. Dass es schlecht verläuft. Ihr wisst es, wenn ich immer lüge, dann glaubt mir keiner mehr. Und dann kann ich mich doch nicht beschweren, Gott, wieso glaubt mir keiner mehr? Da bin ich schuld. Und das ist ein weiterer Blick, den man wagen sollte, wenn man das Gefühl hat, dass Gott mich straft. Wie sieht es denn in meinem Leben aus? Sind mir die Gebote Gottes wichtig? Nicht, weil ich sie halten muss, sondern weil ich weiß, dass die Gebote Gottes gut sind, zum Leben führen. Und wenn ich mich daran halte, wird mein Leben gut. Das ist der Grund, warum ich darüber nachdenken sollte. Halte ich mich an die 10 Gebote, kommt was Gutes bei heraus. Schaffe ich es nicht, dann sagt das hier Offenbarung 3, Vers 19, was ich zu tun habe. Sei nun eifrig und tue Buße. Erkennen, wo es nicht so läuft, Buße tun und dann fängst du wieder von neuem an und Jesus gibt dir immer wieder mit auf den Weg, sündige hinfort nicht mehr. Und so macht das dein ganzes Leben. Versuchen, mal schaffst du es, mal versagst du, mal schaffst du es nicht, dann wieder hin zu Jesus um Vergebung bitten, Neustart und er sagt dir wieder, sündige hinfort nicht mehr. Und immer wieder neu starten und er bleibt bei dir. Er bleibt bei dir. Du kannst das Deine tun. Du kannst zuhören, wenn Gott redet. Du kannst ihn sehen, wenn er kommt. Und du kannst Buße tun und um Vergebung bitten in Jesu Namen, wenn es dir nicht gelingt, dein Leben zu ordnen. Du musst nur wissen, dass Gott dich niemals alleine lässt, wenn du an Jesus Christus glaubst. Dass du dadurch von der Strafe befreit bist und dass Gott aber auch an dir arbeiten möchte. Darauf kannst du auch vorbereitet sein. Und kann man fragen in einem Gottesdienst wie hier, Gott, was möchtest du mir damit sagen? Soll ich mich ändern? Alles ins Gebet packen. Denn Gott kennt mich ja. Und deswegen weiß er, was nicht in Ordnung ist und wo er ran möchte. Aber zum Guten. Amen.